Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcasts Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und ich habe mir heute zwei super Gäste eingeladen. Das ist zum einen Alan Goel, Head of Center for Digital Green Tech beim August-Wilhelm-Scheer-Institut. Da freue ich mich sehr drüber, dass du heute hier bist. Und natürlich Afra Kircher, unsere Nachhaltigkeitsexpertin aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Und wir wollen uns heute insbesondere über die Themen unterhalten, die im Bereich Nachhaltigkeit für die aktuellen Entwicklungen sorgen, im Bereich Green Tech und was da eigentlich tatsächlich aktuell so auf der Agenda steht. Man kann manchmal im Moment den Eindruck gewinnen, dass diese Themen so ein bisschen auch auf politischer Ebene in den Hintergrund rücken oder zumindest nicht mehr als ganz so wichtig vordergründig wahrgenommen werden oder vielleicht sogar in Teilen sogar als störend wahrgenommen werden. Aber in diesem Bereich gibt es wirklich sehr, sehr gute und tolle und sehr wichtige Entwicklungen nach vorne raus. Und genau darauf wollen wir uns heute konzentrieren und so ein bisschen rausarbeiten. Was passiert da eigentlich gerade? Was sind vielleicht auch die großen Entwicklungen? Den Blick nach vorne richten und schauen, wie nach und nach eben diese Technologien auch gerade in diesem Bereich die Welt im Kleinen oder auch im Großen verändern. Und dafür kann ich mir keine besseren Gäste vorstellen. Und Ellen, damit schon mal direkt das Wort an dich. Magst du noch mal ein bisschen was zu dir sagen und auch zu dem August-Wilhelm-Scheer-Institut?
Super, ja klar, total gerne. Danke erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, ich bin Alan Goel, ich leite das Center für Digital Green Tech vom August-Wilhelm-Scheer-Institut. Ich komme hier ursprünglich aus der Region, aus Wolfenbüttel, also Niedersachsen, und war dann in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurin, studiert in einem KIT und jetzt 12 Jahre im Ausland. Ich habe als CO2-Zertifikatsauditor zuerst im Mittleren Osten, Dubai und Abu Dhabi gearbeitet, bin dann darüber nach Singapur gekommen und habe dort jetzt 10 Jahre gelebt, habe dort auch mein eigenes Startup dann gegründet und an der Universität so ein Startup-Inkubator aufgebaut und mehr als 70 Startups dann auch betreut, die auch eine erste Finanzierung bekommen haben, zu 30% ungefähr. Und bin jetzt seit 3 Jahren in Deutschland mit meiner Familie. Mein Mann kommt aus Indien, deswegen auch der Nachname ein bisschen schwierig. Goel kann man schwierig aussprechen, glaube ich, im Deutschen manchmal. Wir sind jetzt hier seit 3 Jahren, genau, und ich darf das Center für Digital Green Tech aufbauen vom August-Wilhelm-Scheer-Institut. Das ist unser Standort in Niedersachsen, in Klosterzellerfeld insbesondere. Wir sind jetzt kurzer Zeit auf 6 Vollzeitmitarbeiter gewachsen. Das Institut ist aber ein privates Forschungsinstitut. Wir sind insgesamt mehr als 100 Mitarbeiter, hauptsächlich im Saarland, in Saarbrücken, und konzentrieren uns auf Digitalisierung und KI-Anwendungen im Bereich Nachhaltigkeit, gerade jetzt hier am Center, also Kreislaufwirtschaft, Energie, aber auch Wasser. Und das ist total spannend, einfach im Bereich Forschung, aber auch im Bereich Technologietransfer. Also wir arbeiten eng mit Industrie zusammen, um immer zu schauen, wo ist der Impact am größten, wo kann man wirklich zum Beispiel CO2 einsparen oder Wasser nutzbarer machen oder die Materialien in den Kreislauf bringen, und gucken dann, wie kann man aus Forschung wirklich Technologien auf die Straße bringen, dass sie skalierfähig werden.
Ja, ja, super. Vielen Dank dafür, für den Einblick schon mal. Mit dem Namen, das ist eine kleine Schwierigkeit, eine kleine Hürde auch für mich. Wir hatten im Vorfeld drüber gesprochen, jetzt habe ich es doch falsch ausgesprochen. Alles aber gut, das passiert dann vielleicht auch einfach im Eifer des Gefechts. Aber lass uns tatsächlich in die Themen dann vielleicht auch direkt reinstarten. Und drauf gucken, okay, welche Entwicklung hast du uns heute vielleicht mitgebracht? Womit wollen wir starten? Wir hatten über Smart Grids zum Beispiel gesprochen jetzt im Vorfeld. Vielleicht steigen wir mit dem Thema einfach mal direkt rein.
Ja, total gerne. Und ich glaube, das ist auch so ein spannendes Thema gerade für Deutschland, weil wir ja auch eine riesige Debatte darüber haben, erneuerbare Energien, ja, nein. Manche sagen ja, Sonne und Wind weht nicht immer, das muss am besten alles weg. Und da, finde ich, muss man erstmal verstehen, dass wir ja ganz tolle digitale Technologien haben, haben, um auch gerade mit erneuerbaren Energien so umzugehen, dass du sie effizient nutzt. Das hat was mit Flexibilitäten zu tun. Um das kurz vielleicht anzureißen, wir sind in Deutschland schon bei über 50% Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz und werden bis 2028 sogar bei über 30% liegen. Das ist echt eine tolle Leistung, glaube ich, die wir schon geschafft haben. Und was jetzt passiert ist, dass wir unser Netz so ausbauen, das dauert natürlich manchmal auch länger als gedacht, aber wir haben jetzt immer mehr, das heißt virtuelle Kraftwerke, sodass wir Flexibilitäten anbieten, sodass wir diesen erneuerbaren Strom dann nutzen, wenn er da ist und ihn dann runterregulieren, wenn er nicht da ist. Also einfach mal ein kurzes Beispiel. Zum Beispiel, meine Schwester wohnt in Australien, ne, und hat mir letztens so ein Screenshot gezeigt, die hat über Nacht einfach mal $30 verdient. Und ich dachte so, wow, super, die hat halt quasi einen Batteriespeicher, so wie viele das von uns ja auch haben, mit einer Solaranlage. Und der hat dann einfach nachts eingespeist, weil das Netz an einem Punkt war, dass es halt in einer schwierigen, kritischen Situation war und nicht genug Strom im Netz war. Und da haben wir auch in den USA ganz tolle Unternehmen, die das schon für über 110 Millionen Menschen anbieten, die quasi ihren Stromnetzanbieter erlauben, auf ihre Geräte zuzugreifen, wenn es Kapazitätsengpässe gibt. Und damit verdient man dann sozusagen auch. Also es ist eine Situation, zum Beispiel, man hat die Klimaanlage an, der Rechner ist an, der Trockner ist an, die Waschmaschine ist an und die Geschirrspülmaschine und so alle Geräte, die man sich so vorstellen kann, vielleicht leitet das E-Auto auch noch. Und jetzt hat man zum Beispiel, es dämmert, ne, die Sonne geht unter, es weht kein Wind mehr. Und es gibt einfach nicht genug Erneuerbare im Netz. Was jetzt passiert ist, dass wir über diese virtuellen Kraftwerke, wenn wir unserem Stromnetzanbieter das erlauben, dass er da auf unsere Geräte zugreifen kann, geht hier zum Beispiel die Klimaanlage von 18 Grad auf 20 Grad. Ne? Das kann man immer noch überleben. Oder die Waschmaschine braucht vielleicht eine Stunde länger oder der Trockner braucht ein bisschen länger, weil er auf Energiesparmodus einstellt. Und insgesamt kann man dann, weil das viele Menschen gleichzeitig machen, dann so viel Stromnachfrage entweder reduzieren, beziehungsweise ja auch einspeisen, weil dann dein E-Auto zum Beispiel dann einspeist, anstatt zu laden, sodass man damit ein großes Kernkraftwerk ersetzen kann. Ne? Und das gibt es in vielen Ländern schon, das kommt jetzt auch nach Deutschland, hat natürlich noch was mit Regulierung zu tun hier, dass das ein bisschen länger dauert, auch mit dem deutschen, sag ich mal, Bedarf an Datensicherheit und Datenschutz. Deswegen brauchen wir hier ein bisschen länger. Wir haben da aber auch ganz coole Forschungsprojekte, auch mit großen Hotels, die zum Beispiel wirklich gucken, wie man Flexibilitäten einstellt, sodass man die Wäscherei mit der Küche, mit den E-Autos und so weiter, das alles so mit einem Smart-Energie-Netz koppelt, dass man die Stromnachfrage optimiert und dadurch diese Peaks vermeidet, also diesen hohen Strompreis, das hatten wir ja letztes Jahr, glaube ich, bei der Dunkelflaute auch, dass wir uns Strom einkaufen mussten aus dem Ausland und dann irgendwelche Länder sagen, Leute, ihr nehmt uns hier ihr macht uns hier auch die Strompreise viel zu hoch. Und das können wir dadurch vermeiden, wenn wir halt diese Flexibilitäten einstellen und insgesamt dann diese Peak-Strombedarfe vermeiden und die von den Peaks runterkommen. Das, glaube ich, ist total cool, weil man dadurch auch versteht, warum es so Sinn macht, die Erneuerbaren auszubauen. Denn wenn wir auch auf 100% kommen, was natürlich noch dauern wird, aber wenn wir das weiterdenken und wenn wir das nicht zurückbauen, sondern im Gegenteil weiter die Erneuerbaren ausbauen, können wir wirklich da auch viel CO2 einsparen, weil wir einfach von den fossilen Energieträgern wegkommen müssen. Ne? Ist ja ganz klar, damit wir nach 2050 noch eine Lebensgrundlage haben und auch die Leute auch noch Lust haben, Kinder zu kriegen, das ist ja auch mal noch so eine Frage. Ne? Das glaube ich, ist wichtig zu verstehen, dass die Erneuerbaren da einen ganz tollen einen Hebel bei uns anbieten. Aber wir brauchen natürlich auch noch weitere CO2-freien, günstigen Strom. Da gibt es auch noch andere, Sprunginnovationen, die kommen, die in der Wissenschaft schon diskutiert werden. Und dadurch können wir, meine ich, auch ab 2040 wirklich die Industrie auch elektrifizieren, weil das ist halt einer der größten Emittenten von CO2, gerade Stahlindustrie, Zementindustrie. Da passiert ja auch richtig viel gerade, wenn man so an Salzgitter AG denkt und Transformation. wie die auf Wasserstoff umsteigen. Da gibt es echt tolle Köpfe, glaube ich, die da weiterdenken. Und wir müssen halt insgesamt auch als Land dahin kommen, dass wir verstehen, dass wir von den Fossilen wegkommen wollen. Klar, das kostet erstmal am Anfang, aber wir haben über Technologien die Möglichkeit, glaube ich, in Zukunft, und dann bin ich jetzt schon so bei 2050, das dann auch irgendwann wirtschaftlich attraktiv zu gestalten. Denn wenn wir, auch gerade Europa, hier vielleicht sogar eine Vorreiterposition bekommen bei nachhaltigen Technologien, weil halt andere Länder wie zum Beispiel USA da jetzt kein Interesse gerade dran haben, dann kann man sich, glaube ich, überlegen, dass wir dann auch so eine Position haben, wo wir die Technologien haben, die wirklich innovativ sind, weil wir daran so lange geforscht haben und uns das wichtig ist. Und wir dann auch hoffentlich wieder Europa die Stärke geben, dass wir auch wirtschaftlich wieder vorangehen, ne?
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und Übersicht dazu auf jeden Fall. Und Geld sollte ja vielleicht nicht mehr das große Problem sein, nachdem jetzt zuletzt in Deutschland zumindest auch ein großes Fiskalpaket für Infrastruktur als auch für Klimaschutz, 100 Milliarden gehen ja in den Transformationsfonds für das Thema Klimaschutz. Mal gucken, was daraus dann genau natürlich finanziert wird. Aber gerade Stromübertragungsnetze und auch Smart Grids, glaube ich, wird da eine große Rolle tatsächlich spielen. Und das ist wirklich cool zu sehen, dass es da halt auch schon vieles gibt. Auch vieles ja unter dem Radar läuft, muss man ehrlicherweise sagen. Die Medien greifen ja immer eher die schlechten Sachen auf. Das ist ja so dieser Bias, den die Medien haben, weil sich das besser verkauft. Aber gerade das Beispiel mit den USA, wo man ja eher im Moment den Eindruck hat, es geht komplett in die andere Richtung, mag auf großer Bühne auch so sein. Aber auch da finden ja viele Innovationen einfach statt, wie du schon gesagt hast. Da sind auch diese intelligenten Stromnetze schon viel weiter ausgebaut. Und ich sehe gerade, Afra wedelt mit der Hand. Du möchtest irgendwas sagen, glaube ich.
Genau, Stichwort USA ist ein gutes. Wir haben auch eben gerade schon drüber gesprochen. Du hast gesagt, wir nehmen die wahr als vielleicht ein Land, was sich immer mehr diesem Thema, vielleicht ein bisschen das Thema sogar boykottiert, sich dem abwendet. Und gleichzeitig habe ich mich in letzter Zeit mal mit Speicherkapazitäten auseinandergesetzt, weil das hat auch einen hohen Bezug zu dem, was Ellen eben gesagt hat. Wir brauchen zum einen den Netzausbau, aber wir brauchen auch Großspeicher, die eben die Peaks abfangen oder dann die vorhandene Energie speichern und sie dann zu den Zeitpunkten abgeben, wo wir sie brauchen. Wenn man sich Deutschland anschaut, ist das so, dass wir allein 2023 haben wir 10.000 Gigawattstunden grüne Energien einfach abriegeln müssen, weil sie eben nicht im Netz aufgenommen werden konnten. Also da spielt dann das Thema Netzausbau eine Rolle. Aber auch, wo speichern wir diese Energie, wenn wir sie haben und nicht, wenn wir sie brauchen quasi. Und da gibt es tolle Stromspeicherkapazitäten, vor allem in den USA zum Beispiel. Ich habe mal spaßeshalber mir die Liste der größten Stromspeicher angeschaut. Und da waren unter den Top 10 der größten Stromspeicher weltweit, waren 9 von 10 aus den USA und ein Großprojekt in Australien. Es gibt auch ganz, ganz viele Projekte in der Planung, auch in China beispielsweise. Also da sieht man mal, wie die eigentliche Wahrnehmung von solchen Themen ist. Wir müssten doch in Europa eigentlich hier die meisten Speicherkapazitäten haben. Wir beschäftigen uns doch so viel mit Klima und Klimagesetzen. Aber die USA hat schon lange quasi Speicherkapazitäten aufgebaut. Wenn wir auf das Thema Speicher schauen, finde ich besonders spannend, wie die auch schon wirklich lange quasi hands-on verwendet werden. In Amsterdam zum Beispiel, das größte Stadion aus den Niederlanden, hat sich zum Beispiel Second Life, also quasi ausgediente E-Batterien, aufgebaut in einen großen Stromspeicher, der dann nachts, wenn eben oder abends, wenn solche Veranstaltungen stattfinden, und zwar nicht mitten am Tag, dann die Energie quasi bereitstellt, die tagsüber über irgendwie mehr als 4000 Solarmodule eingespeichert wird und dann zu der richtigen Tageszeit freilässt. Und genau solche Projekte haben wir auch in Deutschland. Wenn wir zum Beispiel mal den Hamburger Hafen anschauen, gibt es da genauso ein Batterieprojekt, wo dann alte E-Auto-Batterien verwendet werden, und zwar schon seit 2016. Also bis sowas wirklich im großen Stil ankommt, dauert das immer. Und wir sind da auf einem guten Weg, oder was meinst du, Ellen?
Ja, Ja, ich finde das Thema Batterien auch total spannend, denn der Bedarf an Batterien wird sich global bis 2030 versiebenfachen. Das ist ja auch immer spannend, wenn man so überlegt, bei welchen Firmen es eigentlich gerade richtig losgeht. Und wir haben uns auch mal den CO2-Fußabdruck von Batterien angeguckt, auch gerade LCA heißt das, Lifecycle Assessment, weil man muss ja auch gucken, dass es geht nicht nur um CO2, es geht ja auch um andere Kriterien, zum Beispiel Edelmetalle und wie werden die aus welchen Minen geholt. Und da gibt es auch ein Unternehmen aus Deutschland, Theon heißen die, die werden so ein bisschen als Wunderbatterie gefeiert. Die machen eine Lithium-Schwefel-Batterie. Wir haben viele Batterien gerade in Autos, das sind Lithium-Ionen-Batterien. Und bei Lithium-Schwefel ist aber so, da braucht man kein Kobalt, kein Nickel. Die sind 8-mal leichter auch als Lithium-Ionen-Batterien. Und die kosten nur ein Drittel von dem, was Lithium-Ionen kosten. Die Sprint, das ist die Bundesagentur für Sprunginnovation, kann ich auch total empfehlen, wenn man Lust hat auf Innovation und deutschen Innovationsgeist. Die haben super coole Geschichten von Gründern und auch Unternehmen, die richtig tolle Sprunginnovationen angehen. Und das ist zum Beispiel eine super, glaube ich, Geschichte, wo wir auch merken, dass wir in Deutschland da Innovatoren haben, die wirklich auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt mit betrachten und nicht nur überlegen, okay, wie kriege ich jetzt möglichst viele Batterien auf dem Markt, kostengünstig und so weiter, sondern sich auch noch Gedanken machen, wie die Umwelt davon auch minimal beeinflusst wird.
Das Thema, was du gerade angesprochen hast mit den seltenen Erden, ist dahingehend auch sehr spannend, weil es kann auch aus Investorenperspektive einfach sinnvoll sein, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Wenn wir uns heute anschauen, aus welchen Materialien die Batterien heute gebaut sind, dann kommen da fast ausschließlich die gesamten Materialien aus China zum Beispiel. Und dort haben wir extreme Abhängigkeiten, weil teilweise ist es so, dass 70-100% der Materialien aus China kommen und es einfach nirgendwo sonst Abbau dieser seltenen Erden zum Beispiel gibt, sei es jetzt Kobalt, aber auch zum Beispiel das Anodenmaterial für die Batterien. Und genau dann kann es auch für Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll sein, dort Abhängigkeiten abzubauen und sich dann auf den Weg zu machen, besser im Zweifel besser unabhängiger zu sein, neben dem Aspekt, dass ich vielleicht nicht ganz so viel seltene Erden verwende.
Ja, absolut. Und ich glaube, dass es tatsächlich dieses Unabhängig machen ein großer Aspekt ist. Wenn wir jetzt nochmal auf die Seite der Unternehmen gucken, wir hatten das ja jetzt schon mehrfach angesprochen, ist natürlich so, dass wir im Jahr 2021 insbesondere einen großen Börsenhype rund um nachhaltige Unternehmen tatsächlich hatten, was so ein bisschen abgeflacht ist, muss man ehrlicherweise sagen. Hat auch ein paar regulatorische Hintergründe sicherlich, die Investoren 2021 ein bisschen zu euphorisch gemacht haben bei dem einen oder anderen Unternehmen. Da sind zum Teil Kurse deutlich zurückgekommen, aber es gibt eben auch genau die Unternehmen, die sich gerade auch den Projekten verschrieben haben, die groß sind, die nach vorne gehen, die aber auch profitabel sind. Und das ist natürlich auch aus Investorensicht natürlich immer wichtig. Für mich immer ein Paradebeispiel ist eigentlich Siemens dafür, die wirklich an vielen Bereichen, was Großprojekte angeht, was digitale Fabriken angeht, was Thema Netzinfrastruktur, Bahninfrastruktur, also sind ja in sehr, sehr vielen Themen dabei, die Infrastruktur bedeuten, grüne Infrastruktur und grüne Technologie auch bedeuten. Siemens zum Beispiel auch einer der Player sicherlich, der von solchen Paketen, wie sie jetzt zuletzt in Deutschland diskutiert worden sind und jetzt wahrscheinlich auch genehmigt werden. Mal gucken, was dann am Ende des Tages genau wohin fließt an Geld, aber sicherlich ein Profiteur davon sein werden. Wie seht ihr zum Beispiel Siemens an der Stelle? Wir hatten darüber, glaube ich, schon mal gesprochen, dass die ja durchaus überall ihre Fühler so ein bisschen in diesen Technologien drin haben und da ja durchaus auch innovativ sind.
Ja, total. Also wir geben natürlich jetzt keine Empfehlung, wo man investieren sollte oder nicht, sondern das muss ich auch immer vorweg sagen. Aber wir haben uns einfach angeschaut, welche Unternehmen gerade bei Smart Grids und Smart Grid Analytics ganz vorne mit dabei sind. Und das auch gerade in Bezug zu Patenten. Und das ist schon spannend, dass Siemens da wirklich eine ganz starke Rolle hat, vielleicht sogar fast eine Vorreiterrolle. Die haben auch zum Beispiel jetzt ein Projekt gewonnen in Dänemark, weil die da ein Smart Grid auch bauen wollen. Die Dänen wollen ja Wind und Solar bis 2029 vervierfachen und Siemens ist da halt ganz vorne mit dabei. Was ich bei Siemens auch toll finde, die haben so einen Plattformgedanken. Die haben jetzt auch ein Plattformansatz, wo man auch unterschiedliche Unternehmen können da sozusagen sich mit Siemens verbündeln und Siemens macht dann Projekte gemeinsam in diesem Konsortium oder Konstrukt. Denn das ist so komplex, da gibt es so viele Player, die miteinander, die Technologien müssen ja sozusagen miteinander sprechen können. Und da, glaube ich, hat Siemens einen ganz guten Ansatz, um dann auch diese Großprojekte zu gewinnen und auch gerade uns beim Thema Smart Grid, auch gerade im Bereich Analytics mit nach vorne zu bringen,
ja. Ja, vielen Dank. Das deckt sich auch quasi mit unserer Einschätzung. Siemens, dazu gesagt, ist in der Vermögensverwaltung tatsächlich einer unserer Portfoliobestandteile. Klar, wir geben hier jetzt keine Empfehlung ab. Das ist definitiv so. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes und deutsches Unternehmen. Und ich finde, das ist immer auch das, was man vielleicht nochmal an dieser Stelle hervorheben darf, dass wir eben genau auch solche Unternehmen natürlich hier in Deutschland haben. Und Afra steht gerade schon in den Startlöchern, das sehe ich von hier. Ich wollte nur noch mal sagen, wir gucken vielleicht gleich noch mal neben den Smart Grids auf das eine oder andere andere Thema an der Stelle, weil ich natürlich auch so ein bisschen die Zeit schon im Blick habe.
Nein, nur kurz zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, für Anlegerinnen und Anleger ist eine sehr gute Nachricht, dass eben auch Big Player aktiv sind. Weil bei diesen ganzen Zukunftstechnologien kann man ja manchmal das Gefühl bekommen, ja, das sind Startups und innovative kleine Firmen, muss ich da zum Beispiel im Bereich Private Equity unterwegs sein oder wie kann ich investieren? Und die Antwort ist einfach, es sind auch große Unternehmen aktiv, kaufen gerade kleinere Unternehmen, Startups auf oder kooperieren mit diesen. Also man kann auch durch gezielte Auswahl von großen Titeln an solchen Entwicklungen partizipieren.
Ja, perfekt. Danke für deine Ergänzung. Das ist genau richtig. Das ist ja auch das, was wir im aktuellen Rand tatsächlich sehen. Ellen, nochmal zu dir geguckt. Thema neben Smart Grids. Wir hatten da einige auch besprochen im Vorfeld. Wir werden sicherlich nicht alles schaffen tatsächlich, sondern müssen, glaube ich, noch einen zweiten Podcast irgendwann dazu aufnehmen.
Sehr gerne, ja.
Aber wir hatten nochmal über Themen gesprochen wie zum Beispiel Wasserstoff oder Carbon Capture und auch vielleicht nochmal so ein Blick nach ganz vorne, was so vielleicht, du sagtest Sprunginnovation, was vielleicht gerade so auf dem Sprung ist. Dass wir da einfach vielleicht nochmal einen kleinen Blick reinwerfen, wie da die Entwicklungen sind, vielleicht auch was du rauskreist, was für dich am beeindruckendsten aktuell am aktuellen Rand ist, wo du vielleicht auch eine Sprunginnovation siehst, die wirklich für dich sehr, sehr beeindruckend ist und die vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch vielleicht etwas ganz Neues noch ist.
Ja, genau, also das ganze Thema Wasserstoff ist unglaublich spannend, denn das wird wahrscheinlich einer der Hebel sein, um auch die energieintensive Industrie CO2-frei zu bekommen. Da wollen wir ja letztendlich hin, dass wir keine fossilen Energieträger mehr brauchen. Und bei Wasserstoff kann man sich angucken, wie das mit den Elektrolyseuren ist. Jetzt habe ich schon mal gehört, auch mit Afra haben wir da diskutiert, was ist das eigentlich? Ne? Also ein Elektrolyseur, du packst du quasi Strom rein, idealerweise erneuerbaren Strom und Wasser und dann spaltet er das in Wasserstoff und in Sauerstoff. Und den Wasserstoff kann man speichern, beziehungsweise dann auch über Prozesse dann auch in ein Wasserstoffnetz einspeisen und damit dann auch sogar über eine Methanisierung auch sogar das Erdgasnetz also die Erdgasspeicher, die wir schon deutschlandweit da haben, die kann man da sogar auch den Wasserstoff letztendlich da reinspeichern. Und was jetzt auch echt spannend ist, ist, dass in Deutschland sich bis 2030 die Nachfrage nach Elektrolyseuren ver-600-fachen wird. Und ich kenne auch ein paar Unternehmen hier auch aus der Region, die Elektrolyseure herstellen. Ich komme fast gar nicht mehr an die ran. Die sind so busy, die sagen nur, die haben nur volle Auftragsbücher. Und da gibt es echt viel Innovationen. Es gibt auch noch ein Unternehmen, Enapta heißen die, die werden so ein bisschen als Tesla der Elektrolyseure gefeiert. Die sitzen in Seerbrück in Münster. Und die haben auch einen von der Nachhaltigkeitsperspektive relativ tollen Ansatz, weil sie keine Edelmetalle brauchen. Denn andere Elektrolyseure brauchen zum Beispiel Nickel, Platin oder Iridium. Und es gibt diesen besonderen Elektrolyseur-Typ, der heißt Anion Exchange Membrane. Und die brauchen keine Edelmetalle. Die haben auch, wenn du dir anschaust, wie die 1 Kilowatt Elektrolysestapel produziert wird, an dem besseren CO2-Fußabdruck. Und das finde ich spannend, dass wir sowas in Deutschland haben. Die gehen da echt auch groß in eine Produktion rein. Und das macht doch Hoffnung, dass wir wissen, wir können in Zukunft zum Beispiel erneuerbaren Strom oder grünen Wasserstoff produzieren. Wir können auch die energieintensive Unternehmen denen dabei helfen, sozusagen von den fossilen Energieträgern wegzukommen. Und können auch in Deutschland Elektrolyseure herstellen und produzieren.
Ja, absolut. Und gerade auch dieses Thema Wasserstoff ist perfekt dafür geeignet zu sehen, es passiert da tatsächlich etwas. Es passiert auch etwas, was innovativ ist, was auch die Wirtschaft verändern will, auf lange Frist. Ja, das ist ja immer so, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern dann es werden jetzt Elektrolyseure installiert, dann braucht man den Wasserstoff. Und was kommt zuerst, was kommt zu spät? Ich habe heute Morgen gerade gelesen, ThyssenKrupp hat gewarnt, dass sie zu wenig Wasserstoff grünen zur Verfügung haben werden, um die Stahlproduktion tatsächlich bis 2030 umzustellen. Die sind eigentlich auf dem Weg, aber sagen jetzt, wo soll denn der grüne Wasserstoff eigentlich herkommen? Wer liefert uns? Ne? Weil das noch so ungeklärte Fragen sind. Da kann man, gut, dass das jetzt adressiert wird, weil das, glaube ich, wichtig ist, wie du schon sagst, um eben auch die Industrie tatsächlich umzustellen. Und ganz zu schweigen von der Kostenfrage, weil umso mehr grüner Wasserstoff oder Wasserstoff an sich produziert wird, umso mehr sollten die Kosten auch sinken. Das zeigt sich ja bei fast allen Dingen. Umso mehr von etwas dann entsprechend zur Verfügung gestellt wird, umso günstiger wird es am Ende des Tages auch. Australien hat sich da zuletzt auch angeboten, riesige Solarfelder im Grunde in die Wüste dort zu stellen, um daraus dann grünen Wasserstoff zum Beispiel zu produzieren und den dann zu exportieren. Also da gibt es einiges, aber es ist halt eine Entwicklung, die geht nicht von heute auf morgen. Das vergisst man an der Börse manchmal. Auch da der Hinweis, Wasserstoffaktien waren eine Zeit lang sehr gehypt, sind dann sehr tief gefallen. Aber die Entwicklung, die operative Entwicklung ist eigentlich in Ordnung. Die geht halt langsamer vonstatten, als nicht, dass der ein oder andere Investor erhofft. Und auch da sind es dann wieder diese Hyperscaler oder großen Unternehmen, die dann am Ende des Tages entweder die kleinen Unternehmen dann aufkaufen, wenn sie eben erfolgreich sind und hohe Umsätze haben, oder eben selber vielleicht auch diese großen Strukturmaßnahmen bringen. Air Liquide aus Frankreich oder auch Linde aus Deutschland sind da zwei Unternehmen, die auch gerade in diesem Wasserstoffbereich tatsächlich große Geschäftsfelder mittlerweile aufbauen. Und auch da, glaube ich, ist eine Entwicklung, die weiter voranschreiten wird. Man muss das halt im Auge behalten, was macht auch aus Investorensicht hier und da tatsächlich Sinn. Aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch ein bisschen unterm Radar, weil es so ein bisschen wieder von der Bildfläche erstmal verschwunden ist, obwohl im Hintergrund sehr, sehr viel passiert in dem Bereich. Wenn wir dann zum Ende hin unseres Podcasts, wollten wir nochmal so ein bisschen gucken, was sind denn vielleicht auch Themen, die man sich noch gar nicht vorstellen kann, vielleicht auch heute, oder die noch im Labor begriffen sind. Ich hatte vorhin mit Afra im Vorfeld nochmal ein interessantes Gespräch oder habe das aufgeschnappt zumindest, so plastikfressende Bakterien, wie kann man die eigentlich vielleicht nutzen, oder auch andere Themen, die vielleicht noch nicht so groß sind. Auch so ein Thema, was, finde ich, schon viel im Einsatz ist, was immer auch unter so ferner liefen läuft, ist so dieses Thema Carbon Capturing aus der Luft oder direkt aus den Abgasen der Industrie. Hat man hier und da schon mal gehört, aber dass das schon im großen Maßstab passiert und viele neue Projekte auch in diesem Bereich geplant werden, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Vielleicht, Afra, wollen wir mit dir einmal kurz anfangen, weil ich das Beispiel mit diesen plastikfressenden Bakterien ganz spannend fand.
Ja, tatsächlich sind das auch meine Lieblingsthemen, mit denen ich mich beschäftige, weil es ist teilweise ja so spannend, dass man es fast so als Science-Fiction irgendwie bezeichnen könnte. Gerade wenn wir über das Thema Kreislaufwirtschaft sprechen und eigentlich Ressourcen, die wir nicht so gerne hätten. Also während wir seltene Erden gerne ganz viele hätten, hätten wir gerne weniger Plastik und das vor allem weniger in unserer Umwelt und auch in dem, was wir zu uns nehmen. Ich glaube, einmal im Monat nimmt man eine Kreditkarte Plastik zu sich, so irgendwie so 13, 14 Gramm, das ist schon krass. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie zersetzt sich Plastik so, dann ist das so eine Plastikflasche, zersetzt sich so in der freien Natur so etwa innerhalb von 450 Jahren. Und es gibt viele unterschiedliche Labore und kleine Startups oder Forschungsgruppen, die sich damit auseinandersetzen, wie können wir dieses Plastik irgendwie loswerden. Und da gibt es witzigerweise so Bakterien, die gefunden worden sind, die das zersetzen. Man setzt quasi bei der Herstellung des Plastiks das sogenannte Bacillus subtilis hinzu. Also finde ich auch einen total coolen Namen, ehrlich gesagt. Und das sind Spuren von diesem Bacillus. Und wenn dann bestimmte Umweltbedingungen erreicht werden, werden die aktiv und zersetzen das Plastik. Derzeit in Laborbedingungen. Und das wird jetzt auch auf sehr, sehr armen Böden getestet. Das bedeutet so Böden, wie die eben wirklich auf Mülldeponien etc. sind, weil die dort sehr arm sind. Und dort kann bis zu 97% des Plastiks schon zersetzt werden. Und man forscht gerade daran, wo geht das hin? Also es hört sich jetzt so ein bisschen abgespaced an, aber wo landet das Plastik? Entstehen Schadstoffe, die man berücksichtigen muss, die dann in die Böden gehen? Und das sind doch coole Themen, mit denen sich sozusagen hinter verschlossenen Türen auseinandergesetzt wird, um auch eine globale Plastikkatastrophe zu vermeiden.
Genau, und da vielleicht nochmal dann, vielen Dank, Afrey, das war genau das Beispiel, was ich im Kopf hatte und coole Ausführung, cooles Thema, was vielleicht heute noch genau im Labor begriffen ist, aber vielleicht ein großes Thema werden kann. Ein anderes Thema dagegen, Carbon Capturing, schon mal ganz kurz angesprochen, ist schon ein großes Thema, läuft auch ein bisschen im Hintergrund und wird noch größer tatsächlich. Vielleicht, Ellen, magst du da nochmal zumindest ein, zwei Sätze zu ausführen, wo wir da eigentlich stehen bei diesem Thema und was so die Zukunft dessen angeht.
Ja, genau, gerne. Also erstmal, glaube ich, muss man nochmal verstehen, dass Carbon Capture und Direct Air Capture, dass es da noch einen kleinen Unterschied gibt. Also Carbon Capture ist prinzipiell, wo man CO2 direkt von der Industrie, aus dem Schornstein sozusagen, wo der CO2, der Stahlunternehmen zum Beispiel CO2 in die Luft pustet, da nimmt man das CO2 weg, filtert das raus und versucht es unter der Erde letztendlich einzuspeichern. Und bei Direct Air Capture geht es darum, die aus der Luft das CO2 rauszuholen und es dann auch zu speichern. Und was spannend ist, ist zum Beispiel Google, die kaufen gerade schon sozusagen Zertifikate von einem Unternehmen, Holocene heißen die, für 100 Euro pro Tonne. Die machen nämlich Direct Air Capture mit einem bisschen neuerem Verfahren. Das sind zwei Gründer, die sich aus diesem Climeworks, das ist das älteste Direct Air Capture Unternehmen aus der Schweiz, da ausgegründet haben, beziehungsweise die haben sich da kennengelernt. Und da muss man verstehen, gerade liegt eigentlich der Preis für eine Tonne CO2, die man aus der Luft holt, über Direct Air Capture, so bei 600 bis 700 Euro. Und wenn die das jetzt für 100 kaufen, heißt das einfach, dass sie da eine Art Sprunginnovation dass da eine Sprunginnovation kommt, um halt das auch günstiger zu machen. Denn das ist noch das größte Problem. Denn bisher kostet ja ein Zertifikat, so wenn man sich das einkauft, das sind ja sozusagen Verschmutzungsmöglichkeiten für eine Industrie, das kostet ungefähr so 100 Euro pro Tonne, manchmal auch ein bisschen weniger. Das heißt, es rechnet sich noch nicht, so ein Direct Air Capture für 600 bis 700 Euro pro Tonne, weil du einfach am Markt dir das für 100 Euro kaufen kannst. So, wenn jetzt aber da eine Sprunginnovation kommt und wir in eine Skalierung reinkommen und es günstiger wird, dann ist es halt spannend, weil wir dann auch gerade beim Direct Air Capture sieht man das auch, wie sich der Markt gerade entwickelt. Der soll bis 2030 um 61% wachsen, jährlich. Wie wir jetzt immer mehr Innovationen bekommen, wo wir auch wirklich überlegen, wie kriegen wir das CO2 raus. Denn da muss man auch verstehen, das CO2, was wir jetzt heute in die Luft pusten, das sehen wir, den Treibhausgaseffekt, sehen wir erst in 5, 10, manchmal 50 Jahren erst. Das heißt, der Klimawandel hat ein Delta T. Das verzögert sich. Auch wenn wir jetzt aufhören würden, CO2 in die Luft zu pusten, dann wird der Klimawandel doch erstmal so fortschreiten, weil es sich einfach, weil das CO2 halt so lange braucht, bis es den Treibhausgaseffekt in der Atmosphäre generiert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle möglichen Hebel zusammendenken, auch wenn wir gerade denken, oh, alles viel zu teuer und die Kapazitäten haben wir nicht und das kann sowieso nicht funktionieren. Nee, weil wir haben so oft gesehen, dass wenn wir disruptiv denken und wenn wir in eine Skalierung reingehen, ja, am Anfang kostet es immer mehr, aber das kriegt man dann am Ende hin und die Preise senken sich. Natürlich auch nicht immer, wir werden auch Fehler machen, wir werden auch merken, dass irgendwelche Technologien nicht funktionieren werden, aber ich finde es einfach wichtig, dass man versteht, dass man alles endlich probieren sollte, weil wir dann nur verstehen können, was richtig funktioniert und was dann auch wirtschaftlich ist am Ende, ne? Um halt unser CO2 einzuspeichern beziehungsweise zu reduzieren.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür und das finde ich zum Beispiel eine spannende Entwicklung. Wir hatten ja von dir auch nochmal einen Vortrag gehört, einen ausführlichen, auch mit so ein paar Beispielen und Bildern dazu und ich fand da zum Beispiel auch spannend, dass gerade in Asien als auch in den USA, das schon sehr viel angewendet wird. In Europa dagegen eher noch etwas weniger oder Projekte noch im Bau sind. Und das zeigt so ein bisschen, wir Europäer verstehen uns immer sehr als Klimaschützer oder Vorreiter diesbezüglich, haben auch viele Innovationen, entwickeln auch viel. Manchmal kommt es dann früher in der Praxis woanders in den Einsatz. Daran müssen wir, glaube ich, noch so ein bisschen arbeiten, auch weil wir uns selber mit der Regulierung so ein bisschen im Weg stehen. Das wird vielleicht hoffentlich jetzt mal ein bisschen angegangen, weil nur regulieren hilft halt nicht. Wir müssen da ins Tun kommen, in die Praxis kommen, aber mit allem, was wir heute gehört haben, und damit will ich so ein bisschen auch das Fazit vielleicht schon ziehen, mit allem, was wir heute so gehört haben, gesehen haben, es gibt tolle Entwicklungen in diesem Bereich, manche, die aktuell einfach nicht sichtbar sind, manche, die nicht sichtbar gemacht werden wollen, auch von einigen Politikern, weil sie eben das Nachhaltigkeitsthema für sich nicht haben wollen oder nicht erkannt haben oder eine andere Richtung laufen, aber diese Dinge passieren trotzdem. Und das ist, glaube ich, das Wichtige und auch gerade nach vorne raus gesehen, das Optimistische, wo man optimistisch sein darf, dass eben diese Innovationskraft von Menschen und die klare Bekenntnis im Grunde auch dazu, dass wir etwas tun müssen, hier ganz klar eine positive und optimistische Zukunft sich aus meiner Sicht mündet. Auch wenn man das heute an der einen oder anderen Stelle so jetzt vielleicht nicht glauben mag, aber die Entwicklungen sind tatsächlich wirklich sehr, sehr gut, wie man da im Hintergrund sieht. Und manchmal verlaufen sie am Anfang langsam, steigen dann aber exponentiell an. Also zum Beispiel wie so bei so einem Thema Wasserstoff, da könnte ich mir das gut vorstellen, dass das erstmal sehr, sehr langsam läuft und dann aber in ein exponentielles Wachstum zum Beispiel irgendwann übergeht. Wann das genau sein wird, heute schwer zu sagen, aber wir dürfen da, glaube ich, sehr, sehr optimistisch sein.
Ich glaube, da muss man sich auch immer vorstellen, dass wir, als wir den ersten Computer entwickelt haben, dass wir dachten, es gibt 6 Computer auf der Welt. Das könnte man sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass irgendwann jeder das in der Hand hält. Ne? Und so müssen wir, glaube ich, an Technologie rangehen und Innovation. Wir können uns die Zukunft, keiner kann in die Glaskugel schauen, aber wir müssen irgendwie Mut haben, an diese Innovation ranzugehen und die Probleme zu lösen, anstatt dass uns irgendwie die Angst lähmt und wir denken, es wird alles nur noch schlechter. Nee, ich glaube, der Mensch hat schon so viele Sachen geschafft und entwickelt und auch so viele Probleme gelöst. Das Klimawandel ist natürlich eine Mammutaufgabe. Aber jetzt haben wir auch noch KI, die uns auch noch irgendwie hilft, ein bisschen schneller zu denken und komplexer zu denken. Ich glaube, da finden wir schlaue Köpfe, die da zusammenkommen. Und da ist Europa jetzt halt ein spannender Punkt auf der Erde, weil wir, glaube ich, hier das Thema ernst nehmen. Und auch, ich merke auch immer wieder in der Gesellschaft, das ist was ganz anderes als zum Beispiel in Asien oder auch in Amerika. Das wird einfach da nicht so, sag ich mal, in Längen und Breiten diskutiert und in irgendwelchen Podcasts besprochen oder was. Aber in Europa ist es einfach, wir haben das irgendwie auf dem Schirm, ne? Und da finde ich es irgendwie cool, wenn jetzt die Wissenschaftler aus Amerika, also kommt doch alle her, kommt doch nach Deutschland, nach Europa, denn wenn ihr da keine Gelder kriegt zum Beispiel, dann kriegen wir das doch hier hin. Wenn jetzt jedes Startup da irgendwie einen coolen amerikanischen Innovator irgendwie drin hat, dann glaube ich, geht hier richtig die Post ab.
Ja, perfekt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, das ist auch schon das perfekte Schlusswort. Da will ich gar nichts weiter zu ergänzen, sondern will einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern danken, dass sie heute mit zugehört haben, freue mich auf den nächsten Podcast. Vielleicht machen wir ja auch nochmal einen in der Zukunft. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann vielleicht auch in einem halben Jahr oder so nochmal ein Update zu machen. Was ist eigentlich aus den Themen vielleicht geworden? Gibt es neue spannende Themen? Und damit würde ich sagen, sind wir heute erstmal am Ende und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch einen schönen Tag.
Investors Talk, Impulse für Ihre Geldanlage, ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.